Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben 30.04., obwohl es vom Wetter her sich nicht so anhört und sieht. Das ist also wirklich mehr, naja, es ist immer noch April, nicht? 30.04. Ich begrüße unsere Internet-Zuhörer und unsere Trema-Zuhörer. Ihr seid mit dabei jetzt und es gibt eine wunderschöne Predigt. Es gibt das Wort Gottes pur hier für die kleine Gemeinde, für die kleine Schar und auch für euch draußen. Okay. Gott schaut ja unser Leben von hinten an, gell? Der weiß ja schon, wo es hingeht. Gott weiß ja schon für jeden, wo er mal sein wird. Ist so. Ob wir uns dann in diese Richtung einbinden, sage ich mal, das ist dann unsere Sache. Aber Gott hat den Plan schon und wenn wir Ja sagen, kommen wir mit ihm da an. Wenn wir natürlich permanent Nein sagen und rebellieren, dann sagt er, ja, dann kann ich nichts ändern. Ich überlasse dir ja die Freiheit. Ich lege dich ja nicht übers Knie und schlag dich windelweich, damit du das machst. Ich will ja nur dir durch das Wort zeigen, durch das Wort ist Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So. Wenn man jetzt also von hinten schaut, das ist auf mein Leben bezogen, ist es also ganz klar, was ich schon erlebt habe und wo Gott mich hinhaben wollte, das habe ich eigentlich immer schon begriffen. Auch bevor ich mein Leben Jesus übergeben habe im Jahr 2000, wusste ich schon immer, irgendwo ist was, wo ich auch dann am Ende einen Nagel einschlagen muss, wo ich eine Entscheidung treffen muss. Denk mal an den ungerechten Verwalter, der hat ja eine Entscheidung getroffen. Ja, sie war zwar falsch, aber hat eine Entscheidung getroffen. Und so gibt es auch im Leben manchmal, wenn man Gott nicht fragt, eine Entscheidung, die einfach falsch ist. Nicht? Und dann musst du halt überlegen. Und dann sagt er, komm mal noch ein bisschen wieder zurück. Nicht? Und dann sagt er irgendwie, die Parktronik, jetzt ist genug und jetzt biegt man nicht da ab, sondern geh nach rechts. Wenn du auf dem richtigen Weg rechts unterwegs bist. So, und um das vorwegzuschicken, wollte ich eigentlich nochmal auf das Fazit der heutigen Predigt kommen, wo wir am Ende landen werden und werde das mal vorwegnehmen. Es geht heute um Glauben, nicht? Das Thema heißt Glauben. Und wenn wir jetzt die letzte Woche sehen, dann wussten wir, am Samstag gibt es was zu essen. Das wissen wir immer. Und wenn mich Leute fragen am Montag, was gibt es denn zu essen, dann sage ich, du, das weiß ich noch nicht, weil ich noch nicht weiß, was wir von Gott kriegen. Gell? Und dann gucken mich immer alle Leute an und sagen, bist du für ein Koch, dass du noch nicht weißt, du musst doch Material haben. Und dann haben wir das schon, manchmal haben uns dann doch die Nerven etwas gequält und dann sind wir unruhig geworden, dann sind wir Mittwoch losgegangen, haben eingekauft. Und dann ist Freitag das gekommen, was wir brauchten. Und dann hatten wir es aber doppelt. Gell? Und dann haben wir es schon gelernt. Und so haben wir diese Woche gesagt, was haben wir, was gibt es und was brauchen wir noch? Und dann haben wir unsere Bestellliste geschrieben, höheren Orts abgegeben und dann haben wir gesagt, gut. Und dann musst du auch damit leben, dass es Freitagmittag wird und du eigentlich das in den Topf haben musst. Gell? Das muss ja in den Topf rein. Und dann sagt die Conny, ja, was wir wollen, Semmelknödel wollen wir zum Schweinebraten haben. Den Schweinebraten, habe ich gesagt, da fehlt auch noch was. Schweinebraten haben wir noch nicht genug, das langt noch nicht so. Dann rief am Freitagmorgen einer unserer Großlieferanten an und der sagt immer, ich habe ein bisschen was. Gell? Und wenn ein Großlieferant sagt, ich habe ein bisschen was, dann ist das mit seinen 40 Tonnen in einer Ecke. Wenn wir das aber umladen, in unserem ist das Auto voll. Das heißt, das bisschen was muss man immer von zwei Richtungen sehen. Und dann habe ich mal vorsichtig gefragt, vorwegschicken möchte ich nochmal ganz deutlich, dass wir gesagt haben, wir brauchen Semmelknödel zum Schweinebraten. Ne? Dann habe ich mal vorsichtig gefragt, sind Knödel vielleicht dabei? Wir haben lange keine Knödel bekommen. Er sagt, ja, ich habe hier zwei Eimer Kartoffelknödel. Da habe ich gesagt, habe ich so innerlich gedacht, Kartoffelknödel, ja gut. Ja, habe ich natürlich mir nicht anmerken lassen. Ja. Aber innerlich habe ich gedacht, Semmelknödel wären es ja gewesen. So, dann habe ich gesagt, in Ordnung, dann nehmen wir. Dann haben wir hier noch geguckt, da war auch noch Kartoffelknödelteig. Und dann haben wir gedacht, nehmen wir das mit. Und dann haben wir gesagt, wunderbar, die Knödel sind da. Wenn auch keine Semmelknödel, dann Kartoffelknödel. So. Dann macht die Conny nachmittags die Eimer auf und dann sind in den Eimern Semmelknödelmasse. Ist das nicht toll? Mich begeistert sowas, gell? Und natürlich kam dann auch am Mittag noch von den Brocken Schweinebraten, also solche Dinger, solche Kaliber, kam dann auch noch einer, der uns fehlte. Ich brauchte 6 Stück, ich hatte nur 5. Einer kam dazu. Ist das nicht toll? Und das ist etwas, wo wir gestern, das muss ich einfach nochmal wiederholen, wer gestern dabei war, hat es mitgekriegt. Ich habe 2 Bibelverse dazu. Der eine steht in Lukas 12. Ah, Lukas 12, da waren wir eben schon mal fast in der Nähe, ne?
Ja.
Ja. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch das alles zufallen, heißt es dort. Und das ist auch etwas, wie kann ich nach seinem Reich trachten, wenn wir keinen Glauben haben? Der Glaube ist wichtig. Und versteht ihr, jetzt kommen wir natürlich schon dahin, wo wir dann weitermachen. Und die Frage ist aber, wie wir damit umgehen. Und wenn wir jetzt nochmal damit verbinden, einen Vers aus dem 1. Könige Kapitel 3, da spricht Gott zu Salomo, dem König Salomo, bitte, was ich dir geben soll. Ist das nicht toll? Und das habe ich auch so empfunden, als wir im Kleinen, Salomo ist natürlich eine Stufe höher, aber im Kleinen habe ich auch gehört, bitte doch mal, was ich dir geben soll. Ich sage, ich brauche Semmelknödel und ich brauche doch Schweinebraten und er war da. Versteht ihr? Das ist so fantastisch, wie Gott wirklich wirkt. Und jetzt komme ich nochmal dazu, trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch das alles zufallen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir die richtige Herzenshaltung haben. Die Herzenshaltung muss da sein. Ich habe gestern einen ganz drastischen Vergleich gemacht. Das hat übrigens vielen gefallen gestern. Ja, wiederhole ich aber heute nicht. Das wäre ja dann schon doppelt gemoppelt. Es ist so, die Herzenshaltung zeigt ja, wo ich unterwegs bin. Und wenn wir unsere Christengemeinde hier haben und unseren Sozialdienst, der ja verbandelt ist mit dieser Gemeinde, dann ist das natürlich etwas, wo wir dem Herrn eine Bestellliste geben und er liefert sie für unseren Sozialdienst, für die Leute, die eben auch dort kommen. Und jetzt kann ich natürlich Folgendes sagen. Schweinebraten haben wir da eigentlich gehabt, gell? Wir schicken mal nach Hause und ich koche Sonntag für uns zu Hause richtig schön mal Schweinebraten. Und da kommen die Semmelknödel, haben wir jetzt auch noch gekriegt. Es gibt morgen, das sage ich ab, also die essen am Samstag, sage ich ab. Da musst du Richard anrufen, dass er nicht kommen braucht. Das ist einfach abgesagt. Und dann lasse ich so und dann frieren wir noch was ein. Dann haben wir auch noch die nächsten Wochen davon. Und ich will mal so richtig Schweinebraten essen. Und dann will ich auch nichts tun. Ich will einfach nur ausruhen. Und diese Herzenshaltung, glaubst du, dass ich da einen Schweinebraten und die Semmelknödel gekriegt habe? Kein Stück. Sondern, dass ich einfach sage, ich denke an meinen Nächsten. Für mich fällt ja auch was dabei ab. Ich habe ja auch mitgegessen. Mhm. Gell? Und wir essen heute auch noch davon. Der Rest ist noch da. Ist so gut gewesen, dass wenig da ist, aber das langt für uns hier heute. Und das ist etwas, wo wir aufpassen müssen. Und das spiegelt es wieder, nämlich in der Antwort, die Salomo jetzt auf diese Frage gegeben hat. Bitte, was ich dir geben soll. Und da hat Salomo um Weisheit gebeten und um Erläuterung, wie er so ein großes Volk führen kann und wie er Gut und Böse unterscheiden möchte. Und das ist wichtig. Diese beiden, hätte ich auch sagen können, ich brauche 10 Zentner Gold und 25 Tonnen Silber und ich weiß nicht was alles und so viel Talente an Währung, dass ich meinen Hofstaat immer bezahlen kann. Nein, das alles hat Gott ihm dazugegeben, weil er eben die vernünftige Herzenshaltung hat. Und dann kommt der Vers, zum dritten Mal, trachtet vielmehr nach meinem Reich, so wird euch das alles zufallen. Und das ist die Wichtigkeit, die wir einfach immer bedenken müssen, dass wir sozial denken, sag ich mal, nicht egoistisch. Ich. Haben wir ein Beispiel in der Bibel für ich? Viele, aber ich habe ein massives.
Der Kornbauer, genau.
Morgen muss ich eine neue Scheune bauen, damit ich in Ruhe die nächsten 35 Jahre leben kann. Dann kann ich mich zur Ruhe setzen und den Tag ein ausschweifendes Leben führen. Boah, und was sagt Gott? Morgen bist du weg. Gell? Ist ein Gleichnis, aber das zeigt deutlich, dass dieser Egoismus uns überhaupt nicht weiterbringt. Und genau da setzen wir jetzt ein. Und jetzt kommen wir zu einem Vers, der mich immer wieder begeistert. Er ist so kurz und so fein. Aber der ist so toll, der steht in Hebräer 11, Vers 1. Und wir müssen uns mal überlegen, das Hebräer-Evangelium, wir wissen ja nicht genau, wer das geschrieben hat, manche beschreiben es Paulus zu, aber der Briefschreiber ist unbekannt eigentlich, er wird nicht genannt. Und er hat eigentlich, im Kapitel 11 hat er einen selbstständigen Abschnitt in den Brief eingesetzt, der aber trotzdem in den ganzen Ablauf mit eingefädelt werden kann. Und der also auch hervorragende Gestalten und Begebenheiten aus dem Alten Testament uns vorführt und uns zeigt, wie wir heute mit diesen wunderbaren Persönlichkeiten, mit diesen Zeugen des Glaubens, heute in der Gemeinde leben können und wie wir diese Menschen, die wir dort im Hebräer 11 ab Vers 6 oder vor 6 sind auch schon zwei genannt, aber ab 6 sind dann nachher die Glaubenshelden da. Mit denen werden wir uns heute nicht befassen, das ist dann fürs nächste Mal, das würde zu lang sein. Aber es ist wichtig, dass wir die in der Gemeinde wiederentdecken, wie die Glaubenshelden bei uns auch zu finden sind. Gell? Wie einfach die Menschen am Glauben festhalten und wenn es dafür ist, dass wir um Semmelknödel beten. Ich habe in der Bibelschulzeit habe ich einen Mann getroffen, der hatte die Mutter einen Resthof und der Kuhstall war leergeräumt und irgendwie hatte ich ihn angesprochen, wir brauchen für unseren Dienst, wir brauchen für unseren Dienst Kühlschränke. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wir haben für Kühlschränke gebetet und ich bin sicher, dass wir einen Kühlschrank kriegen. Und er sagte, ja richtig, ich habe einen Kühlschrank für dich, der steht bei meiner Mutter im Kuhstall, den kannst du haben. Und dann ist er losgegangen und hat gesagt, ich habe komische Leute getroffen, die beten für Kühlschränke. Ich bin dann in Bonn ordiniert worden. Da saß er neben mir, er ist auch ordiniert worden. Da sage ich, kannst du dich noch an die Zeit erinnern, wo du gesagt hast, komische Leute, die für Kühlschränke. Das fand er nicht so witzig, aber weil das ja eine Zeit war, wo er sich entwickelt hat. Aber man muss einfach auch sehen, dass man Dinge auch später entdeckt. Und dann, heute hat er eine große Gemeinde im Traunsteiner Bereich. Schauen wir doch mal jetzt auf die Überschrift, sagen wir mal, Wesen und Kraft des Glaubens. Das ist das Thema von Hebräer 11. Und der Hebräer 11,1 ist einer der fantastischen Aussagen, die ich wirklich in der Bibel eine. Es gibt viele. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Müssen wir einfach nochmal lesen. Conny, kannst du das nochmal lesen? Du hast die Elberfelder. Ich habe die
Elberfelder. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht.
Ja. Dieser erste Vers ist übrigens als einziger im Neuen Testament etwas, was den christlichen Glaubensbegriff definiert. Es wird immer sonst nur darüber gesprochen, wie Glaube in Anwendung lebt. Wie ich ja auch schon sagte, die Semmelknödel sind gekommen, nicht? Das ist ja erlebter Glaube. Aber hier wird der Glaube definiert. Glaube ist die feste Zuversicht, was man hofft und ein Nichtzweifeln zu dem, was man noch nicht sieht. Die Zuversicht, die hier angesprochen wird, ist eigentlich zu wenig. Und wenn man das, könnte man sagen, wird nur als Gefühl empfunden. Es ist die feste Zuversicht. Das ist noch mehr. Die feste Zuversicht wird hier angesprochen. Und das ist etwas, der Glaube bezieht sich da auf Unsichtbares, was wir erhoffen. Und es bedeutet aber, dass es noch nicht da ist, aber dass es auch nicht in unserer Einbildung nur existiert, sondern Glaube ist der Ausdruck der festen Überzeugung, dass wir uns auf Gottes Wort verlassen können. Das ist ein bisschen viel, aber es ist so. Diese Zuversicht wird uns ins Herz gelegt als Christen und damit können wir leben. Es sind alle Verheißungen, die in Zukunft stattfinden werden für uns. Und wenn wir, ich weiß nicht genau die Zahl, aber ich glaube, von allen Verheißungen in der Bibel sind schon 75% in Erfüllung gegangen. ein Sohn wird euch gegeben, ein Kind wird euch geboren. Und das wird heißen, ewig Rat, Friede, Fürst. Das schreibt Jesaja und auf Jesus bezogen. Passiert. Gell? Und, da könnte ich viel weitermachen. Aber es ist so, dass diese Verheißung uns letztlich auch die Gewissheit geben, wenn die in Erfüllung gehen, geht das andere auch in Erfüllung, was Gott schon in die Zukunft uns gestellt hat. Und die zweite Aussage, die hier parallel läuft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ist ja klar. Es ist ja nicht sichtbar. Ich weiß, Jahre her, ich habe immer erzählt, wir kriegen ein Vito, da waren wir noch viel kleiner. Aber ganz klein. Und meine damalige Lebensgefährtin, das ist schon lange her, da habe ich erzählt, wir kriegen ein Vito. Wie willst du denn das schaffen? Du hast doch gar kein Geld. Gell? Wir kriegen ein Vito. 3 Jahre habe ich es gesagt. Und dann hat sie mich immer geärgert. Du Spinner, du kriegst doch nie ein Auto. Wie willst du denn das kriegen? Und nach 3 Jahren habe ich ihr die Auftragsbestätigung bei Mercedes gefaxt. Da hat sie gesagt, er hat das doch geschafft. Und dann hat sie nachgedacht. Gell? Da haben wir den ersten Vito gekriegt, das ist lange her.
Der hat 7 Jahre, 7 Jahre ist der gelaufen, der ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr alt fast, nicht ganz.
Das ist etwas, wo ich daran festgehalten habe immer gesagt, wir kriegen ein Vito, weil Gott mir das zugesagt hat. Und das musst du natürlich erstmal wissen, dass Gott dir was zugesagt hat, aber das kannst du wieder nur durch den Glauben. Aber da machen wir mal weiter. Im Griechischen heißt das nicht zweifeln und die Übersetzung im Griechischen würde ich sagen, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ein Überzeugtsein. Das war ich. Ich weiß, dieser Vito wird kommen. Punkt. Okay? Und das kann dann dazu führen, dass Gott, was hatte ich gestern gesagt, Gott kommt spät, aber nie zu spät. Und das muss man auch wissen, das muss man einfach aushalten. Da kann man jetzt nicht irgendwas machen und jetzt sagen, dann kaufe ich mir doch vielleicht einen gebrauchten. Nein, wir kriegen einen neuen, nagelneuen Vito. Und wir kommen hier auf den Gegenstand der Hoffnung, die in der Zukunft liegen. Und das ist für uns gegenwärtig kein Besitztum, das ist nicht greifbar. Wir wollen ja immer alles greifbar haben. Ich will es jetzt haben, jetzt will ich es sehen. Ja, das ist aber bei Gott nicht so. Bei Gott kommt, aber nicht jetzt in dem Moment. Oben eine Mütze reinwerfen und kommt die Schokolade aus dem Automaten. Das geht halt bei Gott nicht und das müssen wir wissen. Aber er kommt nie zu spät. Und ebenso ist dies Unsichtbare auch die handgreifliche Sicherheit am Ende, die uns dann, wenn es passiert, in der Wahrnehmung bestärkt, dass wir wissen, guck, hat geklappt. Und dieser Glaube, der führt bei uns dadurch, dass wir einen Willen haben, Willen daran festzuhalten, Willen am Wort festzuhalten, die Verheißung für sich zu nehmen und nicht nach 3 Wochen über Bord zu schmeißen, klappt ja sowieso nicht. Die Amerikaner sind da die großen Meister, die sagen, okay, in der Bibel steht, ich soll meinen 10. zahlen. Okay, ich versuch's. Merkt ihr, nicht? Herzenshaltung, gleich null. Dann schmeißen sie 3 Wochen lang das in Opfer und es passiert nichts. Und dann sagen sie, okay, dann lass ich doch gleich wieder sein. Passiert ja eh nichts. Gell? So habe ich es in Amerika schon gehört, dass es so passieren soll. Und da ist etwas, das wir eben festhalten sollen. Wir sind in guter Gesellschaft. Ich möchte Paulus zitieren, 3 Bibelstellen. Wenn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen, sagt er. Einmal im 2. Korinther 5, Vers 7. Und das ist der Glaube und die Hoffnung, die miteinander im Hebräerbrief verbunden sind. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Das heißt, wir können es noch nicht schauen. Paulus hat es gut erkannt. Aber merkt ihr, das ist schon wieder eine Erläuterung. Und hier der Hebräer 11, Vers 1 ist wirklich, was ist Glaube? Das ist eine Definition. Der 2. Bibelvers, Epheser 2, Vers 8. Aus Gnade sind wir gerettet durch Glauben. Ohne Glauben wäre die Rettung nicht stattgefunden. Gell? Dann würden wir immer noch hier sitzen und würden uns über was weiß ich unterhalten. Und Römer 8, Vers 24, Epheser 2, Vers 8 hatte ich gesagt, nicht? Römer 8, Vers 24, denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man nicht sieht? Und die Hoffnung ist etwas,
was man sieht.
Was man sieht, habe ich nicht sieht gesagt. Was man, was? Die, nochmal. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Natürlich, ja klar, logisch, Entschuldigung, ja. Diese Hoffnung ist nicht so, naja, hoffentlich wird es heute Nachmittag nicht regnen. Gell? Das ist keine Hoffnung. Die Hoffnung ist etwas, die feste Zuversicht zu sagen, es passiert. Es passiert in meinem Leben. Die Krankheit ist weg. Meine Armut ist weg. Meine Versorgung ist da, die wird kommen. Alles sehe ich vielleicht noch nicht. Und trotzdem weiß ich, es wird geschehen. Amen. Das wollte ich hören. Der Glaube gibt der Hoffnung eine Gewissheit und der Glaube verleiht. Der Glaube verleiht auch eine Beständigkeit. Das ist ganz wichtig. Diese Beständigkeit des Glaubens, die wir immer wieder an den Tag legen müssen, ist Teil unseres Lebens als Christ. Also gehören Glaube und Hoffnung zusammen und bedingen einander gegenseitig. Glaube und Hoffnung. Da kommt noch Liebe und so weiter dahinter. Aber erstmal muss Hoffnung und Glaube, das muss passen. Und wenn du da zweifelst, Jakobus sagt was? Segler wissen das, dann bist du wie eine Meereswoge. Mal unten, mal oben, dann zweifelst du, dann bist du wieder da. Und das sagt Paulus im Jakobus, er sagt das in seinem Brief. Noch ein Grundsatz, wo seine Gottesstimme wahrgenommen wird, gibt es keinen Zweifel. Und den dürfen wir nicht aufkommen lassen. Wenn er uns das Wort gegeben hat, er ist nie wankelmütig und wandelt sich nie. Er ist immer gleich, ist immer zuverlässig. Und das ist das, was uns Gott ja auch als Vorbild macht. Da können wir nur lernen. Und Paulus sagt, ein Ja ist ein Ja und ein Nein ist ein Nein. Und das richtet unser Leben ja auch aus als Christ. Da sollen wir ja Gefallen finden, dass wir nicht so, naja, ist vielleicht ein bisschen negativ, wenn ich jetzt Nein sage, also sage ich mal Jein oder so, nicht dieses Ganze. Und mir hat mal jemand gesagt, du kennst immer nur Schwarz und Weiß. Ich sage, ja, Grau gibt es bei mir nicht. Ja oder Nein? Ganz klare Beziehung zu haben zu Themen, wo man sagt, das ist so. Das Sichtbare übt ja immer wieder eine große Gewalt auf uns aus. Wir wollen ja das auch dann in Anspruch nehmen, wollen vielleicht damit reden, die Welt, gell? Das kennen wir ja alle, die Welt macht uns das vor. Und da sehen wir, dass alles klappt. Und es ist aber für uns die Gewissheit, dass die viel gewaltiger ist, wenn wir uns auf Gottes Wort verlassen, dann spielen wir nicht in diesem Lottospiel der Welt mit. Wir sehen also mit den Augen des Glaubens, wie unser Leben mit Christus in Gott verborgen ist, schreibt der Kolosserbriefschreiber, schreibt der Paulus an die Kolosser. Zwar ist Christus uns leiblich genommen, aber im Glauben sind wir überführt worden, dass Gott, der Vater, ihn als unseren Hohenpriester im Himmel eingesetzt hat. Das wissen wir auch nur durch Glauben. Das sehen wir nicht. Aber wir wissen das durch Glauben und können daran festhalten. Deshalb ist unsere christliche Hoffnung ganz auf Christus auch ausgerichtet, weil wir eines Tages mit ihm zusammen sein werden. Und da müssen wir festhalten. Auch aushalten, das ist auch unser Leben auszuhalten, um am Ende, wie Paulus sagt, den Siegerkranz zu bekommen, nämlich das ewige Leben und gerade dahin einzutreten. Ich habe eine Ausarbeitung noch zu dem Vers 6 und davor kommen zwei Themen, die ich unbedingt ansprechen müsste, aber danach die Glaubensmänner, die werde ich später nochmal besprechen und ansprechen, aber nicht heute. Im Hebräer 11, Vers 2, wir waren immer noch beim 1, gell? So viel kann man über wirklich das Thema, was ist Glaube, sprechen. Man könnte noch viel sagen. Hebräer 11, Vers 2. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Und der bezieht sich natürlich auf Vers 1, wo es erläutert wird. Und die Vorfahren, das sind auf Griechisch die Alten, die das alles erlebt haben. Und die haben Zeugnis gegeben. Und das sind die ehrwürdigen Gestalten der Heilsgeschichte. Und wenn Gott sie besonders erwähnt hat, dann, weil sie in vorbildlicher Weise auf ihn vertraut haben. Deshalb sind sie auch erwähnt. Ganz kleine Leute auch. Die Prostituierte Rahab wird auch erwähnt. Überleg mal, die, nicht nur unbedingt Abraham und Noah. Und nur der Glaube hat diesen Menschen Wert vor Gott gegeben. Dadurch konnten sie vor Gott bestehen, weil sie das vorgemacht haben. Und ich hatte anfangs schon gesagt, dass wir in der Gemeinde uns auch umsehen müssen, wo sind diese Glaubensmänner für uns als Vorbild. Ich komme zum Vers 3. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Es gibt so schöne Sachen. Wie heißt der Darwin, gell? Der macht so eine nette Sache. Und dann sage ich immer, ich bin ja so froh, dass ich nicht vom Affen abstamme. Gell? Dann ist das Thema für mich beendet. Das ist etwas, wo wir wirklich auch erkennen müssen, dass die Welt durch sein Wort entstanden ist. Und sie ist sichtbar geworden durch sein Schöpferwort. Es werde, hat er gesagt, 1. Moses 1. Es werde, und so lass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist, sagt das Griechische dann dazu. Dieses Schöpferwort ist aus dem Unsichtbaren und in das Sichtbare geworden. Und das Ganze kann man eben nur durch den Glauben begreifen und es auch bestätigen. Die Schöpfung sieht man, das sieht man doch alles. Diese Vielfalt, wir haben bei uns auf dem Balkon, habe ich Frühjahrsblüher, da habe ich gesagt, ja, der hat doch eine Blume genügt, damit die Bienen was zu fressen haben, sage ich mal, nicht? Diese Vielfalt von Blüten, die man da sieht, die Gott geschaffen hat, die kann mich immer wieder neu erfreuen. Und das ist seine Schöpfung, das ist sein Werk. Jetzt kommen wir zu zwei Menschen. Im Vers 4. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er schon gestorben ist. Eigentlich ein ganz einfacher Mann. Übrigens, damals gab es noch kein Gesetz, deshalb gab es keine Strafe für den Brudermord. Ja, die Gesetze waren noch nicht da. Das wurde ungesühnt eigentlich. Aber Gott hat natürlich sehr genau zugeschaut. Aber er hat gesagt, dass das Opfer, was Gott von Abel annahm, erlangte diesem ein Zeugnis, dass er gerecht war. Und gerecht heißt, du hast es vorhin auch angesprochen, in rechter Beziehung zu Gott zu sein. Du wirst gerecht und dadurch hast du Frieden mit Gott und hast eine rechte Beziehung zu Gott. Und das ist wichtig, das ist der Anfang, das ist der Anfang des Glaubens. Aber ohne Glauben, und jetzt greife ich mal auf den Vers 6 schon vor, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glauben kannst du Gott nicht gefallen. Und durch das Opfer, das Abel Gott vertrauensvoll dargebracht hatte, bekundete er eben die Macht des Glaubens. Wenn man das so aufrollt, kommt man dazu, dass er in dieser Ahnengalerie, sage ich mal, erwähnt wurde. Der zweite ist ebenfalls ein nicht unbedingt, der kommt nicht oft in der Bibel vor, das ist der Henoch. Das ist in Vers 5. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt. Entrückung ist ja schon ein Thema, wir haben schon darüber gepredigt. Das lassen wir heute stehen. Damit er den Tod nicht sehe und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Das heißt, Gott hat ihn nur entrücken lassen, entrückt, weil er im Glauben war. Wenn er nicht im Glauben gewesen wäre, wäre er noch da, wäre eines weltlichen Todes gestorben. Und hier hat er ihn einfach weggenommen. Es gibt übrigens nur wenige, nicht? Wer ist entrückt worden? Henoch? Elia? Mose vielleicht? Ich kenne doch jemanden. Jesus? Himmelfahrt. War auch weg, nicht?
Und so werden wir auch eines Tages, wenn wir dabei bleiben, spannende Sachen, ne? Ich hoffe nur, dass in der Pilotenkanzel nicht zwei Christen sitzen. Wenn es fliegt. Ja. Am Boden, ja. Okay, aber das ist ein anderes Thema. Henoch, die Entrückung lässt sich aber ohne Glauben nicht vorstellen. Wenn du daran nicht glaubst, dann sagst du, alles Quatsch. Ja. Das ist töricht, wie Paulus ja auch sagt. Wir predigen ein törichtes Wort, was die Menschen sowieso. Und das erleben wir, wenn wir mit dem Wort Gottes unterwegs sind, ja auch ständig, dass Leute einfach plötzlich mit Wahrheiten auf dich zukommen, die Philosophen. Ich habe letzte Woche ein Riesengespräch gehabt, aber das führt zu weit. Aber das hat mich einfach auch in Anspruch genommen, da die richtigen Dinge einzusetzen. Weißt du, wenn jemand falsche Lehre hat und Philosophie vorträgt und wo dann, ich weiß nicht was, für haarsträubende Theorien aufgestellt werden, dann stellen sich mir die wenigen Nackenhaare auf und dann kann ich nur sagen, hast du mal das gelesen? Und dann habe ich zum Schluss gefragt, lesen Sie eigentlich die Bibel? Ja, lese ich. Aber wie liest er die Bibel zwischen den Zeilen oder was? Keine Ahnung. Aber ich sag mal so, diese halbe Stunde, die ich mich unterhalten hat, glaubst du, dass die was bewirkt hat? Natürlich hat die was bewirkt, der wird darüber nachdenken. Denn ich habe ja das wahre Wort Gottes gesprochen. Ich rede ja keine Märchen. Die Entrückung von Henoch ist also sozusagen ein Zeitgeschehen, ein Geschehen, was den Zeitgenossen damals Nachdenklichkeit gegeben hat, wo ist er geblieben? Er war nicht mehr zu finden, heißt es. Ne? Und da haben sie vielleicht auch überlegt, dass das durch den Glauben gekommen sein kann. Ich weiß nicht, ob man damals schon über Entrückung, das glaube ich, das Thema finde ich im Alten Testament nicht, das haben die vielleicht nicht gesagt. Sie haben einfach nur gesehen, sie haben ihn nicht wiedergefunden. Das Wesen und die Kraft des Glaubens wurden hier an den Tag gelegt, denn ich hatte schon gesagt, ohne Glauben wäre Henoch das nicht passiert. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil, das ist der Vers 6. Der Vers 6 sagt, ich hatte ihn schon kurz angesprochen, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Das ist auch ein Kernvers. Wir kriegen die Belohnung, aber lass mich mal erstmal vorne anfangen. Dies aber, und deshalb musste ich die beiden bringen, den Henoch und den Abel, weil dies aber bezieht sich ja auf die vorhergehenden Verse. Aber ohne Glauben, aber ohne Glauben. Das ist der auf die vorangegangenen Verse gemünzt. Aber ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Gott will, dass seine Diener sich restlos auf ihn verlassen. Restlos, nicht ein bisschen. Ja, hier hat es vielleicht geklappt oder da. Aber sonst geht das vielleicht nicht. Das ist Zweifeln, das sind die Meereswogen, die wollen wir nicht. Wir wollen hundertprozentig sagen, das ist so. Und wenn Gott es gesagt hat, wenn ich es von Gott weiß, durch sein Wort, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ich kann wirklich tatsächlich gesprochenes Wort hören durch den Heiligen Geist. Ich kann es lesen oder ich kann es gesagt bekommen. Ich habe schon oft erlebt, dass mir jemand was gesagt hat, dass ich ein Thema habe und dann kommt jemand und sagt, hast du mal darüber nachgedacht, dass du vielleicht dich so entscheidest? Dann weiß ich, woher weiß der das? Er weiß es gar nicht. Der Heilige Geist hat es ihm gesagt, dass er mir das sagen soll. Und dann stehe ich ehrfürchtig davor und sage, boah, super. Und das ist es, was wir hier haben. Wir müssen wissen, dass es ist. Und dann können wir auch darauf vertrauen und können uns darauf restlos verlassen. Zu Gott kommen, das erstmal setzt grundlegend den Glauben voraus, dass Gott ist und er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Dazu habe ich drei Punkte. Erstens merken wir uns, dass Gott zwar unsichtbar ist, doch man kann zu ihm treten. Ist auch toll, ne? Ich finde das gigantisch, dass man zu Gott kommen kann, das sagt dieser Vers. Das Zweite, zum Zweiten merken wir uns die richtige und unerlässliche Forderung, wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist. Ich muss erstmal
bestätigen schon, dass Gott da ist, dass er der Schöpfer ist. Und wenn wir diese ganze, den dreieinigen Gott auch bekennen, da kommen ja auch Irrlehren raus. Wenn ich den dreieinigen Gott nicht bekenne, sondern mich nur auf Yahweh beziehe, dann bin ich ja am Glauben auch vorbeigeschrammt. Dann bin ich ja nicht richtig unterwegs. Also ich muss erstmal glauben, dass Gott ist. Und das Dritte ist, das merken wir uns, dass wir es nicht umsonst tun, ihn zu suchen, weil er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Schweinebraten und Semmelknödel. Halleluja. Amen. Merkt ihr was? So hin geht's. Ja? So, ich verabschiede mich jetzt von unseren Hörern im Internet. Ist heute wieder mal ein bisschen länger geworden, 35 Minuten, aber ich denke, es muss sein. Deshalb passten auch die großen Glaubensmänner nicht mit rein, die gibt es dann nächsten Sonntag oder vielleicht mal später. Halleluja. Danke, Gottes Segen für euch alle. Bis zum nächsten Sonntag. Ciao, ciao.